Lektion Nummer 10 hatten wir schon angefangen und heute geht's weiter mit der eherne Schlange. Ja, das Thema, das Buch 4. Mose, sehr interessantes Buch, erzählt die Wanderung durch die Wüste, die 40 Jahre oder 38 Jahre zwischen, das heißt, wo das Volk jetzt ihre Reise verlängern musste. Ne, geplant war, direkt durch Südisrael, durch Südkanaan besser gesagt, ne, das Land der Kanaaniter, durch Südkanaan ins Land aus Ägypten, ins Land direkt, unmittelbar, nur mit dieser Pause, wo Moses von Gott die 10 Gebote bekommen hat und die ganze Religion, die Stiftshütte etc. Das war eine Pause von ein paar Monate und ein bisschen mehr als ein Jahr. Aber dann sollte es losgehen mit der Einnahme. So war es zuerst gedacht. Aber das Volk, wie wir gesehen haben, er hatte Angst, hat gegen Gott sich erhoben und gejammert etc., war ungläubig, obwohl sie so viele Wunder gesehen hatten und sie mussten 38 Jahre noch warten. Okay, das Volk hat sich oft aufgelehnt. Hier haben wir letztes Mal gesehen, 3 Auflehnungen, Miriam und Aaron. Und die Rotte Koras und das ganze Volk haben sich aufgelehnt. Und ein 4. Mal hat sich das Volk aufgelehnt. Und dieses Mal hatten sie als Vorwand das Manna. Das Manna war die Nahrung, was Gott diese circa 2 Millionen Menschen Tag für Tag in der Wüste gab. Stellt es euch mal vor, ne? In der Wüste gibt's nichts. Und Gott hat in einer wundervollen Weise, durch Wundern, hier jeden Tag Manna gegeben. Jeden Tag. Und das Volk hat sich irgendwann aufgelehnt und dieses Manna beschimpft als elende Speise. Obwohl es eine sehr gut schmeckende Speise war. Aber die wollten es sich einfach auflehnen. Die hatten nichts zu tun sozusagen und haben gedacht, was können wir tun? Ne, ein bisschen Moses, ein bisschen schikanieren, ne, der so vieles schon ausgehalten hatte, aber jetzt wieder ein bisschen. Und was tat Gott? Strafte das Volk mit giftigen Schlangen. Ja, mit giftigen Schlangen. Und natürlich rennt dann gleich das Volk und sagt, Moses, hilf uns, rette uns, ne? Und jetzt zum 4. Mal, was tut Moses? Betet für das Volk, für die Menschen, die vorher ihn angegriffen hatten oder ihn beleidigt hatten und jetzt das Manna beschimpft hatten und so weiter. Er betet für das Volk und was macht Gott? Er sagt, okay, mach eine Schlange aus Bronze, aus Metall. Eine Schlange aus so einem gelbliches Metall, Mischung aus Kupfer und so weiter. Eine eherne Schlange. Und hat sie auf einen Stock, ganz sichtbar für allen, erhoben. Und wer diese Schlange anschaut, wurde geheilt. Da müssen wir uns ein bisschen hier unsere Vorstellungskraft spielen lassen. Weil stellen wir uns Folgendes vor, die Schlangen, die bissen die Leute an den Füßen. Oder an den Beinen, in den unteren Teilen der Beine. Ne? Das ist logisch, weil Schlangen sich einfach auf dem Boden bewegen. Das ist ihr Feld. Die bewegen sich auf dem Boden und wenn sie Menschen beißen, dann an diesen Teil. Das heißt, wenn man jetzt gebissen wurde am Fuß oder am Bein, was tut man? Man guckt auf dieser Stelle. Man versucht sie zu verarzten, irgendwie verbinden oder irgendwas tut man da, um das zu versorgen. Vielleicht tut man da eine Salbe oder so, ne? Soweit bin ich nicht, kenne ich mich nicht aus mit den früheren Medikamente oder so, aber es geht einfach um den Punkt, man guckt nach unten, man guckt auf die Beine, auf die Füße. Und was Moses vom Volk verlangte, war, auf diese Schlange zu schauen, die ein paar Meter über ihren Köpfen ausgestellt war, versteht ihr? Das heißt, das Volk musste sich entscheiden, oder jede Person müsste sich entscheiden, gucke ich jetzt nach unten, auf meinen Fuß, auf mein Bein, oder gucke ich nach oben, zu dieser Schlange. Das war die Entscheidung, die Frage, was tue ich jetzt? Mose hat gesagt, wer auf diese Schlange aus Metall schaut, der wird geheilt. Das war eine Aussage. Eine Aussage wie alles andere in der Bibel, eine Glaubensaussage, eine Aussage, die den Glauben verlangt hat. Die Menschen hatten die Wahl, oder sie wurden versuchen, ihre Wunden zu heilen mit den eigenen Mitteln, mit Medikamente und so, oder sie wurden das ablehnen und auf diese Schlange schauen, die nichts jetzt wirkliches Magisches hatte, ne? Die Frage, ob man da hinguckt und dann ablehnt, mit eigenen Kräften sich zu verarzten. Das war die Frage, oder ob man glaubt, oder ob man an das Wort Gottes glaubt oder an sich selbst glaubt. Und im Evangelium nach Johannes Kapitel 3, Vers 14 hat Jesus erklärt, dass auch diese Schlange eine symbolische Bedeutung hat, eine ganz große symbolische Bedeutung in Bezug zu Jesus Christus. Wolfram, würdest du bitte hier Johannes 3, 14 lesen?
Oder?
Nein, hier oben, auf Seite 87, ganz oben.
Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn Menschen erhöht werden.
Ja? Mose hat die Schlange erhöht, ganz hoch, dass die Menschen da rauf gucken mussten. Und Bronze symbolisiert Gericht, haben wir schon gesehen in früheren Lektionen. Und diese Bronzeschlange symbolisiert eine Aussage Gottes, ihr habt gesündigt, ihr müsst bestraft werden. Und als die Menschen dahin geguckt haben, haben sie geglaubt und durch diesen Glauben wurden sie vergeben. Und genau das Gleiche symbolisiert das Kreuz. Jesus musste erhoben werden, auf das Kreuz genagelt, damit jeder, der ihn anguckt, das heißt an ihn glaubt, diese Kreuzigung für sich selbst als ein Gericht nimmt. Das heißt, die Kreuzigung richtet uns. Die Kreuzigung ist eine Botschaft, die bedeutet, die Menschen haben gesündigt und verdienen die Strafe. Die Strafe, die Jesus auf sich genommen hat, ist oder war unsere Strafe. Er wurde für uns bestraft, an unserer Stelle bestraft. Und das bedeutet die Kreuzigung Jesu. Und wenn wir hingucken und sagen, ja, das war für mich, das nehme ich an, das nehme ich in Anspruch, bin einverstanden mit dieser Verurteilung. Das Kreuz ist unsere Verurteilung. Und wenn wir sagen, ich bin einverstanden mit dieser Verurteilung und ich schaue auf das Kreuz, jetzt im übertragenen Sinn, und akzeptiere das Opfer Jesu als mein Opfer, ein Opfer, das er getan hat, um meine Sünden zu tragen, ne, dann werden wir gerettet. Das alles ist in dieser ehernen Schlange symbolisiert. Und ich habe schon öfter gesagt, warum hat Jesus keinen Gegenstand hinterlassen? Einfach, weil die Menschen so immer zum Götzendienst tendieren. Und auch in diesem Fall musste der König Hiskia diese eherne Schlange circa 500 Jahre später, wurde diese eherne Schlange noch vom Volk vergöttert. Das heißt, als Götze angebetet. Stellt euch das mal vor. 500 Jahre haben die diese Schlange aufgehoben. Und Hiskia hat sie zerstört. Lass mal sehen. Tatjana, würdest du bitte hier 2. Könige 18,4 lesen?
Er schaffte die Höhlen ab und zerbrach Talmale und hier Aschera Standbilder und zertrümmert die erhörne Schlange, so wie gemacht hat. Wenn sich dieser Zeit hat, in der Israel ja gerollt, und man nannt
Ja, danke. Entschuldigung, dass ich jetzt strapaziere deine Geduld, du mit, ne? Entschuldigung, Schmerzen. Ja, deine Schmerzen, ja, Entschuldigung, ich hatte das für eine Sekunde vergessen. Okay, ne, hier 2. Könige 18,4 erzählt genau das. Hiskia musste sie zerstören, weil das Volk immer wieder, ne, irgendwas gesucht hat, um Gott abzulehnen. Gut, nächster Punkt. Moses sündigt und darf nicht in das Land. Ne, das ist jetzt kompliziert, das zu verstehen, warum Moses, der sich so eingesetzt hat, der so verfolgt wurde vom Volk, der so angegriffen wurde und immer demütig, immer ruhig, immer betend alles gemacht hat, aber in einem Moment wurde er schwach, in einem Moment, und er wurde mit eiserner Hand bestraft. Betty, würdest du bitte hier 4. Mose 20, Vers 8 lesen?
Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen. So wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihren Vieh zu trinken geben.
Ja, der Befehl Gottes lautete, redet zu dem Felsen. Ja? Und Moses, wie wir gesehen hatten, der war schon sehr strapaziert, seine Nerven, sagen wir mal so, waren sehr strapaziert durch die ganze Angriffe, durch die ganze Auflehnung, die gegen ihn gemacht wurden. Und in diesem Moment hat er nicht das Felsen nicht angeredet, angesprochen, sondern hat den Fels geschlagen, ne, geschlagen. Und dann kam das Wasser raus und alles war gut, in Klammern. Das Volk hatte zu trinken, nur Gott war sehr zornig auf Mose, weil er diese kleine Geste jetzt nicht gemacht hat, wie Gott es verlangt hatte, sondern er hat sich selber was ausgedacht oder aus dem Bauch heraus gehandelt und nicht aus der Gehorsamkeit. Eine kleine Geste hat eine große Bedeutung. Hier steht, diese kleine Geste war aber stark mit Symbolik geladen. Ansprechen symbolisiert Glaube, schlagen symbolisiert Werke. Ja, ganz einfach, ne? Ansprechen hat ganz viel damit zu tun. Das heißt, die Sprache, der Glaube kommt aus der Predigt, und es würde ganz viel Glauben verlangen von Moses, einfach zum Stein gehen und sage, gib Wasser. Ja, aber hinzugehen und mit einem Stock auf den Stein schlagen, ist schon, sagen wir so, menschlich, hat menschlich gesehen mehr Logik, weil, ja, natürlich, wenn man jetzt einen Felsen mit einem Stock oder irgendwas haut, dann wäre es so theoretische Möglichkeit, da das irgendwann ein Stück dieses Steins abbricht und da vielleicht so eine Wasserader da hinten ist, dass da das Wasser rauskommt, ne? Und vielleicht hat ja Moses jetzt hier diesen menschlichen Gedanken gehabt, ja, wenn ich jetzt das Felsen schlage, dann trifft es vielleicht irgendwie eine Wasserader oder so, ne? Aber genau das hat dann auch die Macht Gottes vermindert. Die Macht Gottes, versteht ihr? Die Ehre Gottes wurde dadurch vermindert. Das heißt, Gott wollte ein ganz großes Wunder tun und sagen, das Wasser ist geflossen nur durch ein Wort. Aber nein, das Wasser ist geflossen, weil man auf das Fels geschlagen hat. Und das hat die Ehre Gottes vermindert. Moses hat hier die Ehre Gottes angegriffen. Ja, natürlich alles so unbewusst, aber es ist passiert. Ich lese hier mal diesen kleinen Absatz. Diese Geste symbolisiert die Unfähigkeit Mose, das Volk ins Land zu führen. Mose symbolisiert das Gesetz, das den Mensch nicht erretten kann, aber auf die Sünde zeigt. Andererseits hat Josua das Volk ins Land geleitet. Er symbolisiert Jesus. Auf Hebräisch bedeuten ihre Namen das Gleiche, der Retter. Ja? Josua und Jesus klingen ähnlich und in der hebräischen Sprache, man weiß, dass die diese Buchstaben, die hebräische Sprache nur die Konsonanten hat. Weiß nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt. Moses symbolisiert das Gesetz, das wissen wir, ne? Weil im Neuen Testament auch sehr oft jetzt Moses und Gesetz quasi Synonyme sind. Moses symbolisiert das Gesetz und das Gesetz kann uns nicht retten. Und der Eingang in Kanaan symbolisiert die Errettung, ne? Und darum konnte Moses im Endeffekt das Volk nicht in Kanaan leiten, weil das Gesetz diese Kraft nicht hat. Das Gesetz kann nicht retten. Das Gesetz kann nur zeigen, dass der Mensch ein Sünder ist. Und das wurde auch durch diese Tat, was Moses gemacht hat, offenbart, dass er ein Sünder ist. Wie alle anderen Menschen auch. Gut. Nächster Punkt. Bileam und seine Weissagungen. Bileam, sehr interessant. Sehr interessante Geschehnisse, was hier mit Bileam zu tun hat. Lass uns mal zuerst nachdenken über die verschiedenen Schwierigkeiten, die in dieser Wanderung vom Volk, das Volk handhaben musste, die verschiedenen Probleme. Ja, die meisten und in der Wüste waren negativer Natur. Was ist negativer Natur? Ein paar Beispiele. Verfolgung, ne, die Ägypter haben das Volk verfolgt, wollten sie zurückholen und so. Mangel an Ernährung, Mangel an Wasser, die Schlangen und die Hitze und ne, viele, viele Probleme in der Wüste. Alles so, immer Prüfungen, immer Schwierigkeiten und so weiter. Aber jetzt war das Land in sich, das heißt, das Volk befand sich unmittelbar vom Land. Und auch schon auf dieser Seite des Fluss Jordan war die Natur viel, viel reichlicher, viel, viel ergiebiger als in der Wüste. Und hier fingen schon die Versuchungen der anderen Natur, der anderen Art und Weise, der anderen Art, der positiven. Jetzt nicht positiv im Sinne, dass sie gut waren, aber im Sinne, dass sie das Gegenteil darstellen als die anderen. Weil hier gab es Überfluss, ne? Überfluss. Und was bringt der Überfluss mit sich? Feste, Orgien und so weiter. Ne? Das war auch eine andere Art der Versuchungen. Eine andere Art der Versuchung. Die Versuchungen, die kommen aus zwei Richtungen. Die können aus Mangel kommen oder aus dem Überfluss. Man muss sich auf beiden Seiten behüten. Wolfgang, würdest du bitte hier Philipper 4,12 lesen?
Ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch reich sein. Ich bin mit allen und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden.
Ja, Halleluja. Paulus sagt das nicht umsonst, dass er mit jeder Situation vertraut ist, satt zu sein und hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu haben. Ja, weil diese, sowohl die eine Situation als auch die andere sind, können uns versuchen, können uns aus dem Glauben zerren. Wenn jemand jetzt nichts zu essen hat, kann er vielleicht vom Glauben abfallen, weil er sagt, ja, Gott gibt mir nichts zu essen oder so. Oder wenn er wenig zu essen hat, ne? Ich glaube, dass wenn jemand an Jesus glaubt, dann ist Gott sein Versorger, sein Vater und wird es auch nicht erlauben, dass er jetzt wirklich hungert, ne? Und nichts, überhaupt nichts zu essen hat. Und auch von der anderen Seite kommt der Überfluss und das ist auch sehr häufig oder sogar häufiger als die erste Situation, dass wenn Menschen jetzt viel Geld haben, viel Besitztümer haben, dass die Gott vergessen. Ne? Das ist einfach so, das ist die Realität. Okay, jetzt zum Thema. Balak, König der Moabiten, fürchtete sich gegen Israel und stellte, und was hat er dann getan? Er sah das ganze Volk kommen, er wusste, dass das Volk Israel die Feinde vernichtete, dass kein Feind gegen Israel gewachsen war. Und er hat einen Mesopotamien. Das heißt, von ganz weit weg hat er einen geholt. Das heißt, Bileam musste sehr, sehr berühmt sein. Ja, wenn man ihn von 1000 Kilometer, ungefähr 1000 Kilometer weit weg geholt hat. Zu jener Zeit war das eine Weltreise, ne? Man hat ihn von dort geholt, um, dass er das Volk Israel verfluchen sollte. Ja. Wir kennen die ganze Geschichte, dass er es versucht hat, aber Gott hat immer ihn verboten. Gott hat immer sich auf den Weg gestellt, immer das verhindert, dass er das Volk verflucht hat. Und aber er wollte das Geld, ne? Weil Balak gesagt hat, ja, ich werde dich reichlich entlohnen, verflucht dieses Volk, dass sie mich nicht besiegen, und dann wirst du viel, ne, viel Geld. Heute würden wir sagen, viel Geld bekommen. Wirst du viel Geld bekommen oder viele jetzt, ja, zur Zeit hieß es nicht Geld, sondern ja Gold, Barren oder ganz schicke Kleidung und so weiter, ne? Und wertvolle Sachen, Gegenstände, Kunstgegenstände etc. etc. Das wollte er nicht verlieren. Er wollte es einkassieren. Und was hat er dann gemacht? Er hat Balak einen Tipp gegeben. Ein ganz interessanter Tipp. Das heißt, was heute uns auch als Lektion dient. Ne? Als Lektion dient. Er hat Balak gesagt, lass Frauen einschleusen im Volk Israel. Weil Balak, er war ein Götzendiener und das Volk der Moabiten waren Götzendiener. Und da, dass diese Frauen sich befreundet haben mit den israelitischen Männern, haben sie zuerst auch die Sünde der Unzucht getan. Das war schon schlecht. Das hat schon teilweise einen Fluch über Israel gebracht, diese Sünde. Aber zusätzlich dazu haben diese Frauen auch mit ihren Mitteln so den Männern verführt, dass sie auch diesen Götzen angebetet haben. Das heißt, Israel hatte kein Problem mit den Kämpfen. Israel würde immer siegen. Israel würde immer siegen. Hier habe ich es geschrieben, in unsere Kämpfe geht es nie um die Stärke des Feindes. So war es mit dem Volk Israel. Es ging nie um die Stärke des Feindes. Nie war die Rede, dass man sagte, ja, dieses Volk ist stark und darum müssen wir uns verziehen oder müssen wir verhandeln. Nein, nie war die Rede. Im ganzen Alten Testament, es war immer die Rede, ob das Volk Israel heilig im Glauben an Gott wandelt. Ja oder nein? Das war die Frage. Wenn ja, dann haben sie immer die Feinde besiegt. Und wenn nein, dann haben die Feinde sie besiegt. Das war immer die Frage. Die Frage war nie, ob der Feind stark ist oder nicht. Und darum hat Bileam Balak diesen Tipp gegeben. Ne? Lass die Frauen dahin gehen und die werden schon die Männer verführen, dass sie die Götzen anbieten und dass sie Unzucht treiben und so weiter. Mischehen, ne, was das würde jetzt symbolisch bedeuten, dass man sich mit ungläubigen Menschen in einer Verbindung tut, die unseren Glauben schädigt. Ne? Paulus hat gesagt, ihr sollt keinen Joch mit Ungläubigen tragen. Ungleichen Joch mit den Ungläubigen. Das bedeutet genau das Gleiche, was es hier gemeint ist. Eine Gemeinschaft mit Ungläubigen im geistlichen Sinn. Natürlich dürfen wir Gemeinschaft mit Ungläubigen haben im leiblichen Sinn. Das heißt im leiblichen, im Sinne, nein, in dieser Welt. In dieser Welt meine ich. Im Sinne von unseren Geschäften und so, das können wir tun, Geschäfte können wir tun mit Ungläubigen, alles aber nicht in einer Beziehung, die uns geistlich beeinflusst, wo wir, darum heißt auch Joch. Joch ist eine ganz enge Beziehung, wie jetzt eine Ehe zum Beispiel, ne? Oder jetzt, wenn jemand eine Firma gründet, wo jetzt zwei zwei Leute Inhaber sind, einer, der ist gläubig, der andere nicht. Das wäre auch so eine Art von Beziehung, wie ein Joch. Und darum hat Bileam diesen Tipp gegeben: Du kannst das Volk Israel nur schwächen, indem du seine geistliche Position schwächst, seine Heiligkeit schwächst. Das war der einzige, der Fersen, ne, Schwäche, ich habe vergessen, die Schwäche. Die Schwäche Israels war seine Heiligkeit, ja oder nein. Bileam symbolisiert bestimmte Gemeindeleiter, die ihre Position missbrauchen, um Sünde zu verharmlosen. Ja? Das heißt, es gibt Gemeindeleiter, die denken, ja, wenn ich jetzt ein bisschen hart angehe, die Frage Heiligung, dann werden Leute abhauen von der Gemeinde. Dann ist besser, wenn man sagt, ja, dies und jenes ist nicht Sünde, ist nicht so schlimm, Gott ist gnädig und so weiter. Das sind die Bileams, die es heute gibt. Leute, die die Sünde verharmlosen, die sagen, ja, kein Problem. Ne? Und so sündigt das Volk Gottes und so verliert das Volk Gottes den Segen und so kann der Feind die Gemeinden angreifen und sie zerstören, wenn der Segen Gottes nicht mehr gegeben ist, der Schutz Gottes nicht mehr gegeben ist. Lass mal sehen, wer ist jetzt dran. Elisabeth, würdest du bitte hier Offenbarung 2,14 lesen?
Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lernte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass die Götzenopfer aßen und Unzucht trieben.
Danke. Hier sehen wir genau das. Balak hat genau diese zwei Sachen gemacht, die Leute quasi indirekt eingeladen, in Klammern eingeladen, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Das heißt, das Gleiche, wenn jetzt Gemeindeleiter heute sagen, ja, ein bisschen hier ein paar Heilige anzubieten, ist auch nicht so schlimm. Und hier mit der Freundin zu schlafen, ne, ist auch nicht so schlimm. Ne? Genau das Gleiche wie vor jener Zeit. Die Sünde hat sich nicht verändert, Gott hat sich nicht verändert. Und die Art und Weise, wie der Feind arbeitet, hat sich auch nicht verändert. Ne? Gut, dann lass uns zu einer Merkwürdigkeit noch beobachten. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Weil 4. Mose heißt auch gewöhnlich Numeri. Und Numeri, ne, können wir gleich so im Kopf eine Assoziation machen mit dem Wort Nummer. Numeri, Nummer. Nummern. Warum Nummer? Weil in dieses Buch zweimal das Volk gezählt wurde und Gott hat auch die Lage organisiert. Das heißt, die verschiedenen Stämmen, die sollten nicht einfach willkürlich irgendwo ihre Zelte aufschlagen, ne, weil wir wissen, dass sie in Zelten wohnten, nicht irgendwo, irgendwie. Aber es gab eine Organisation, wo jedes Stamm seine Zelte aufschlagen sollte. Und diese Organisation steht in 4. Mose Kapitel 2 und die war wie folgt: Juda, Issachar und Sebulon sollten sich im Osten aufstellen, aber Osten jetzt in Bezug zur Stiftshütte. Die Stiftshütte war das Zentrum und diese drei Stämme im Osten der Stiftshütte. Ruben, Simeon und Gad am Süden der Stiftshütte. Ephraim, Manasse und Benjamin am Westen der Stiftshütte und Dan, Asher und Naphtali am Norden der Stiftshütte. Und das ergibt dieses Bild, was wir auf Seite hier sehen, dieses Bild. Und was ist dieses Bild, können wir sofort erkennen. Ne? Ein Kreuz. Ein Kreuz, ganz genau. Die Armen links und rechts sind etwas kürzer, oben noch kürzer und unten länger. Versteht ihr? Ne? Weil die Völker, die jetzt im Osten waren, Juda, Issachar und Sebulon, die waren viel zahlreicher als die Stämme, die im Norden, nein, was meine ich, Westen, Dan, Asher und Ephraim, Manasse und Benjamin im Westen, waren nur 108.000 und Juda, Issachar und Sebulon 186.000, quasi das Doppelte. Das heißt, ne, hier unten ist viel länger als oben und in den Seiten 150, 157, das heißt kürzer. Ne? Ganz klar ein Kreuz. Schon in 4. Mose wurde ein Kreuz gezeichnet und niemand ist das auch aufgefallen und niemand hat das zitiert. Nur, ne, das fällt einfach auf, wenn man sich das vorstellt. Halleluja.